Guten Morgen. Heute gibt es die Pfingstpredigt praktisch, wenn ihr eine Pfingstpredigt erwartet habt. Der Jürgen hat mir gesagt, er tut kein Thema heute vorgeben. Da dachte ich, ist gut, weil sonst hätte ich mich dann gleich verweigert. Sorry. Aber heute geht es weiter in der Serie. Darum steht da Teil 2. Uli, was kannst du? Und ich habe geantwortet, ich kann Evangelium. Und ich kann halt mal nichts anderes. Und somit ist heute Evangelium pur. Und dass ihr wisst, dass, also wir waren gestern in Calw unterwegs und die Stadt war voller Schätze. Also wir machen normalerweise bis 17:30, manchmal sogar bis 18 Uhr, aber wir haben gestern so 17:15 haben wir aufgehört, weil wir waren so platt. Also wirklich, weil wir hatten Schatz an Schatz. Wir waren auch, ich habe viel vom Helmut gelernt, ich kenne mich mittlerweile durch unsere Gebetsmarsche ganz toll in Calw aus. Und wir waren in diese kleinen Gassen, da Richtung Amtsgericht hoch, und sogar in den Gassen haben wir Schätze gefunden, also an Orte, wo man dachte, da finde ich nie mal, genau. Bernd, Jeremy, ihr wart richtig gut, das gefällt mir. Ich will aber auch Falk und ich weiß nicht, wie ihr andere heißt, auch die kriegen mal einen Applaus. Weil das sind immer die Leute im Hintergrund, auch die Lobpreise, da, ohne die läuft ja gar nichts. Gell. Genau, und dass ihr seht, dass es überall Schätze gibt, vor ein paar Wochen waren wir unterwegs und wir hatten auf der Schatzkarte, dass wir alle Leute ansprechen, mit Schmetterlinge drauf. Und da die Schatzkarten ja eigentlich immer gelten, habe ich dann Rebecca gesehen, die hat halt Schmetterlinge an. Da seht ihr, so funktioniert das praktisch. Vergiss nie, du bist Gottes Schatz. Und gestern war es so, dass wir Männer gesucht haben mit weißen Hemden an. Das gibt es ja auch ganz, ganz selten. Und wir haben sogar jemanden gefunden und es gibt sogar hier Leute. Vergiss es nie, du bist Gottes Schatz. Und ich habe noch jemanden entdeckt. Vergiss es nie, du bist Gottes Schatz. Seht ihr, es gibt überall Schätze. Gestern haben wir einen jungen Mann eingeladen, muss ich gerade mal fragen, hier in Gemeinde, und der spricht nur Französisch. Also wir mussten über diesen Google-Übersetzer sprechen. Also die Technik spielt uns in die Karten, Google-Übersetzer, das funktioniert. Ist hier jemand, der Französisch könnte? Ist hier jemand? Ich weiß nicht, Eva? Ja, bist du? Ach cool. Eva, kannst du Französisch? Ein bisschen. Und Margi, ich weiß nicht, du? Nee, das kann ja sein. Genau, weil in vielen afrikanischen Ländern ist ja Französisch die Landessprache. Gell? Ja, ich weiß. Aber dachte ich, wo wir dann weiterlaufen sind, nicht, dass ich hier jetzt der Rahmen sprenge. Sitzt hier dann jemand? Also ich kam jetzt, er ist nicht da. Nicht, dass wir dann einen Mann hier hin und können überhaupt nicht mit ihm reden und müssen uns echt über Google-Übersetzer unterhalten. Genau, ihr seht, heute wird der Flipchart-Block war voll und es ist leider kein neuer da. Und dann habe ich gesagt, Friedemann, was machen wir? Und Friedemann ist ja, ich sage mal, einfach ein Männer vom Bau und hat einfach eine Rigipsplatte jetzt gemacht. Ich habe noch gebeten, einen Hammer und einen Meißel, dann hätte ich heute die Predigt den Stein gemeißelt. Aber ich mache das trotzdem mit dem Filzstift. Genau. Ich möchte wirklich eine richtige Serie daraus machen. Wir haben gestern wieder erlebt, es ist richtig Not in den Menschen. Ja? Und echt, wir müssen da raus. Und ich will euch aus meiner Erfahrung Handwerkszeug in die Hände geben. Und ihr werdet auch merken, seht ihr, überall sitzen Schätze. Und ihr werdet merken, es ist wichtig, da draußen zu sein. Und heute wird es einfach ums Evangelium selber gehen. Und Thomas, du hast es sehr gut übergeleitet, weil er ja wusste, es gibt gerade keine typische Pfingstpredigt, aber das hast du sehr gut gelöst. Das nächste Mal wird es darum gehen, weil ich erlebe immer oder wir erleben immer, wenn wir mit Menschen reden, da passiert richtig was. Das ist im Grunde das, was der Thomas auch ein Stück weit angesprochen hat. Wir reden und da bewegt sich manchmal was. Und die Bibel spricht da auch drüber, dass wenn wir Worte machen, wenn wir über Jesus reden, dass der Heilige Geist sich da ranhängt und was bewegt. Und das möchte ich als nächsten Teil dann machen. Ja? Weil zum Beispiel gestern hatten wir eine Situation, wir waren auf dem Marktplatz. Und wir haben jemanden gesucht, der dann ein orangenes Oberteil anhat. In der Sandweise gab es da jemanden, es waren zwei Ehepaare und eine Mann, Frau, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall fünf Leute. Und da ist oft auch so dieses Problem mit Gruppenzwang, wenn du fünf Leute zugleich ansprichst. Wir sind dann hin, die Leute links, die waren sozusagen, die Frau war Schatz. Und wir konnten dann eine Weile mit denen reden. Und aber haben wir gemerkt, auch gerade durch den Gruppenzwang, du kommst ja nicht so rein, die sind ja auch nicht so offen ehrlich, die Leute, ja, ist ja klar, hört ja alle möglichen Leute zu. Die Nachbartische hören dann irgendwann zu, weil die das ja auch interessant finden. Manchmal hast du wirklich alle die komplette Aufmerksamkeit vom ganzen Kaffee, das ist schon gut. Muss man auch lernen, damit umgehen, gell? Also das ist echt herausfordernd da draußen. Und auf jeden Fall durfte man dann beten, und ich weiß nicht, Sandra, Carina war dabei, ich weiß nicht, eine von beiden hat dann gebetet. Und plötzlich bricht die Frau in Tränen aus. Ja, also sie hat keine Ahnung, hinterher sagt sie, ich weiß gar nicht, was ich gebetet habe. Es ist halt pur Heiliger Geist. Wir fangen halt einfach an und irgendwann kommst du in diesen Modus, dass du plötzlich Worte sprichst, wo du merkst, ey, das bin eigentlich gar nicht ich. Gell? Und die hat da wahrscheinlich Volltreffer, Segnung, keine Ahnung. Und dann fing die Frau an zu weinen und sogar ihr Mann fing an zu weinen, was ich außergewöhnlich finde, weil ihr wisst ja, Männer weinen ja eigentlich nicht, und vor allem nicht in der Öffentlichkeit und dann noch vor Freunden. Ja. Also das fand ich sehr, sehr ergreifend. Und da haben wir gemerkt, wir haben gesprochen und da haben wir was transportiert. Und interessanterweise hat dann der Mann dann gesagt, wir sind ein Stück weit weg an so einem Brunnen und er will noch ein Bild von uns machen. Da haben wir seine Frau in die Mitte genommen und er hat dann noch ein Bild gemacht. Hast du gemerkt, die waren total berührt. Gell? Also es war cool, war richtig gut. Was er immer mir da bewirkt hat. Ja. Um das soll es das nächste Mal gehen, weil einfach, dass ihr auch eine Sicherheit habt, wenn ich spreche, bewegt sich was. Jetzt nicht überheblich, sondern der Heilige Geist tut hier was. Genau, aber heute soll es darum gehen, wie wir das Evangelium verkündigen. Genau, ich beginne mit dem gleichen Vers wie das letzte Mal, weil ich den total wichtig finde. Denn das Wort vom Kreuz, ich glaube, Thomas, du hast das auch schon erwähnt, du hast mal halbe Predigt, eine schon Predigt. Findest du, wahrscheinlich hast du gespiegelt bei mir vorhin, weißt du, wo ich auf dem Toilette war. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Also die Torheit der Predigt, also es ist eine dumme Predigt. Und wenn wir ehrlich sind, also mir geht es so, manchmal kommt mir selber vor, wenn ich dann mit jemand über Jesus rede und erzähle, wenn es dann mal tiefer geht, dass es Blut reinigt, ja, Blut macht ja eigentlich das Gegenteil, wenn ich das irgendwo hinkriege, dann bin ich ja nicht wirklich sauber. Ja? Dann merkt man, was erzähle ich hier eigentlich? Geht es eigentlich auch manchmal so? Also manchmal hat man selber mit dieser törichten Predigt ein Problem. Aber es ist gut, wir hauen das raus, weil es ist wichtig. Ich wiederhole mich, wir leben in einer ganz verrückten Zeit und die Leute da draußen sind richtig offen. Ja, wir haben ja Corona, Putin und was auch immer für Erschütterungen sind. Ich habe gerade eben der Eva gesagt, ich bin dann noch in den Laden auf dem Heimweg und wollte mir noch was Leckeres kaufen. Und dann komme ich hin, da war alles leer gekauft. Es gab da gar nichts mehr. Gell? Also wirklich leer, da standen die leeren Kisten. Gell? Das kennen wir doch gar nicht, es war doch immer alles da. Ja? Jetzt schon wieder, gerade wo ich herfahre, der Spritpreis wieder über 2 Euro, 2,07 Euro vorne an der Esso in Calw. Ja? Also da merkst du, da ist was da, da ist was erschüttert. Und da kann man jetzt ganz andere Fragen stellen. Man kann ganz anders mit den Leuten reden und die sind da echt offen. Ja? Und darum lernt und darum ist es gut, wenn wir uns heute Morgen wieder Gedanken machen. Und ich denke, der ein oder andere wird sich was aneignen und lass uns wirklich mit den Leuten reden. Und ich versuche euch ein bisschen Handwerkszeug heute und auch das nächste Mal noch in die Hand zu geben. Und somit erinnere ich jetzt erst nochmal an die... Ihr erinnert euch daran, ist das unscharf? Nee, ist gut, oder? Okay. Aber ich gehe da nicht drauf ein. Das sind diese Zeichnungen, die ich das letzte Mal mache. Die wollte ich einfach nochmal zeigen und in Erinnerung rufen, wer das möchte. Ich denke mal, ob es auf der Webseite jetzt hochgeladen ist, weiß ich nicht, aber ihr könnt das auch von mir kriegen. Ich habe das einfach abfotografiert. Das war der zweite Teil. Einfach, dass man sich ein bisschen Handwerkszeug aneignet. Ihr kriegt von mir die Bilder, ich habe die auf meinem iPhone gespeichert. Und heute geht es dann mit Evangelium pur weiter. Ich möchte heute erst einmal, was Paulus zum Evangelium sagt, ich möchte einen ganz großen Teil jetzt aus dem ersten Kapitel im Römerbrief lesen, ab Vers 16, letztendlich dann bis 24, aber ich mache drin mal einen Cut, weil ich finde die Verse total interessant. Also gucken wir uns zuerst einmal an Evangelium. Paulus sagt hier, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus Jesus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es ist darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Mal soweit. Er beginnt, dass er sich des Evangeliums nicht schämt. Das ist mal eine sehr gute Grundlage. Denn es ist, also Schlachter, das ist Schlachter 2000 Übersetzung, da heißt es, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Eigentlich müsste man übersetzen, es ist die Kraft Gottes, also die Botschaft von Jesus, die frohe Botschaft. Das ist die Kraft Gottes letztendlich, weil wer Jesus annimmt, hat das Leben. Ja? Und da drin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wäre auch eine gute Übersetzung. Und dann wird der Gerechte aus Glaube leben. Und dann kommt was ganz Interessantes. Und dann sagt er im Vers 18, es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her. Und wo ich das erste Mal so gelesen habe, da dachte ich mir, wir haben hier die frohe Botschaft. Ja? Jesus ist der, der sich anbietet, unser Herz zu sein, unser Leben aufräumt. Und Evangelium hat doch eigentlich diesen, das ist was Tolles. Und plötzlich spricht hier Paulus vom Evangelium und sagt, Gottes Zorn ist offenbart. Ja? Huch, plötzlich ein zorniger Gott. Aber wenn wir weiterlesen, sehen wir ja auch, warum Gottes zornig ist. Weil einfach die Menschen nicht glauben, weil sie ihn, wie man schwäbisch sagt, ein guter Mann sein lassen. Ja? Und obwohl, und das versuche ich auch draußen oft zu sagen, hier heißt es ab Vers 19, weil das Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt in den Werken durch, und ich finde das Schlachter echt toll übersetzt, wird durch Nachdenken wahrgenommen. Ja? Wir gucken uns zum Beispiel die Natur an, da sehen wir ja, da ist jetzt gerade, wo die Natur gerade aufwacht, ja, wir sehen, wie die Blätter gewachsen sind, wie die Blüten sind, wie die Bienen jetzt fliegen und bestäuben und jetzt kommen schon kleine Knospen und wenn wir das so verfolgen, da sehen wir, da ist ja eine Weisheit drin, da ist ja was dahinter. Ja? Und wenn man sich das anguckt, dann muss ich sagen, das kann ja niemals Zufall sein. Ja? Vor kurzem hat mich mal interessiert, ich bin ja Läufer, ihr wisst es ja, da habe ich mal interessiert, wie funktioniert denn eigentlich unsere Lunge? Ja? Ich atme und wie kommt eigentlich der Sauerstoff ins Blut? Ja? Und das ist ja der Hammer, gell? Wenn die Lunge zum Schluss diese Lungenbläsel hat, meine, die Ärzte, Krankenschwester unter einer lachen wahrscheinlich jetzt, wie ich das erkläre, aber und letztendlich ist der Sauerstoff in diese Lungenbläsel und dann kann der Sauerstoff durch so eine Membran durch ins Blut, zu den roten Blutkörperchen, aber die Blutkörperchen nicht in die Lunge. Ja? Und das ist doch der Hammer, ja? Dass es sowas gibt im Körper, wo was durchlässt, aber auf die andere Seite nicht. Und da soll einer sagen, das ist alles Zufall. Ja? Und wenn Paulus dann sagt, dann durch Nachdenken kann man das begreifen. Und genauso argumentiere ich ja auf der Straße. Vor zwei Wochen waren wir einkauf unterwegs, da haben wir eine junge Frau gehabt, die hat sich als Atheistin geoutet. Ich nehme das dann ernst, aber ich hinterfrage das dann schon auch. Und dann habe ich ein paar bestimmte Fragen, weil die meisten Atheisten sind es gar nicht. Die sind dann doch irgendwo so ein Gottesglauben. Also diese absoluten Gottesleugner, Gott gibt es nicht, die gibt es eher ganz selten. Und sie hat es dann, weil ich sage, du kommst damit klar, wenn man die Natur anguckt, wenn man den Körper anguckt, wie das alles so zusammenspielt, dass das alles aus Zufall ist. Und sie hat sich nicht auf ein Gespräch eingelassen, aber sie hat es dann einfach so behauptet. Interessanterweise, am Ende vom Gespräch durfte man dann für sie beten. Also ihr merkt, das war gut. Also ich muss ehrlich sagen, da habe ich auch viel gelernt auf der Schatzsuche. Wenn sich jemand ganz klar als Atheist outet, dann bete ich dann auch nicht für die, weil ihr Freund hat auch nicht für sich beten lassen und die Imke war dabei, ja, ihr kennt ja Imke von Leonberg, von der Gemeinde, und wo ich war dann fertig, ich wollte dann eigentlich dann gehen und Imke sagt dann einfach noch, darf ich über dir vielleicht noch ein Segensgebet sprechen? Und da dachte ich, Imke, was machst du? Sie outet sich als Atheistin und eigentlich ist jetzt rum, ja, da mein ganzer Verstand, so meine Schäme und die fragt und falsch und wir hören jetzt auf und dann sagt die Frau ja. Gell? Da dachte ich, gut, dass ich den Mund gehalten habe, ja? Weil ihr wisst ja, ich habe so einen Satz geprägt, anders ist nicht falsch. Anders ist einfach nur anders. Also ich hätte es nicht gemacht, Imke hat es anders gemacht, aber sie hatte recht. Und ich bin froh, dass ich den Mund gehalten habe. Okay? ihr merkt auch, wenn man viel dann draußen unterwegs ist, wenn man viel spricht, man lernt es. Man lernt dann auch mit den Leuten zu sprechen. Genau, wir gehen weiter, denn obgleich sie Gott erkannten, also geht es gerade im ersten Kapitel, Vers 21 weiter, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm gedankt, und sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Und darum hat sie auch Gott dahingegeben. Also der Mensch hat sich ganz klar gegen Gott entschieden und darum hat Gott sie losgelassen. Und ich habe auch da einen Satz, den ich dann immer sage, der Mensch will gottlos sein und darum lässt Gott ihn los. Ja, so eine Wortspielerei kann man sich gut merken. Und genau das ist der Zustand da draußen. Die wollen nicht mit Gott und Gott respektiert den Willen der Menschen und darum lässt er sie los. Und darum, und es steht dann auch, darum hat sie auch Gott dahingegeben, das steht im Vers 24, das steht auch im Vers 26 und 28. Aus verschiedenen Blickwinkeln sagt Paulus eigentlich das Gleiche und jedes Mal kommt das Resultat raus, dass sie Gott dahingegeben hat. Also der Mensch will gottlos sein und Gott lässt ihn los. Und diesen dahingegebenen, gottlosen Zustand ist genau das, was wir da draußen vorfinden. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Weil die Menschen da draußen, die wissen nicht, dass man sich für Jesus entscheiden kann. Das wissen echt viele nicht. Ja? Dann wissen sie auch nicht, dass man sich entscheiden muss, um in dieses neue zu leben reingehen. Und dann auch wissen sie nicht, wie das geht. Und darum müssen wir unbedingt den Menschen das sagen. Und ich habe nochmal einen Vers rausgesucht. Ich nenne dieses, es gibt ja immer Überschriften in Kapitel, aber ich tue manche Kapitel oder Passagen eigene Überschriften geben. Ich nenne das der Schrei aus der Hölle. Ja, das ist die Geschichte, das ist das Gleichnis vom Lazarus und dem reichen Mann. Und das ist so eine Passage, ich glaube, ich lese es erst einmal vor, dann sage ich was dazu. Und da sprach er, also der reiche Mann spricht hier zu Abraham in diesem Gleichnis. So bitte ich dich, Vater, dass du ihnen das Haus meines Vaters sendest, also den Lazarus. Ja? Denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit sie nicht an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater, Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Und das ist es so. Wie oft erleben wir, dass Menschen geheilt werden und die bekehren sich nicht. Und das sind manchmal ganz spektakuläre Sachen, also ich wundere mich da echt. Und ich nenne das einen Schrei aus der Hölle, weil der reiche Mann, der ist an einem Ort der Qual und der sagt, Mensch, geh schnell, damit meine Brüder nicht hierher kommen. Ja, der schreit da regelrecht raus. Und, aber Abraham antwortet interessant, er sagt, sie haben Mose und die Propheten. Ich lege das so aus, dass Mose, also das Gesetz, also sie haben die Bibel und die Propheten vielleicht auch so dieses gelebte Wort oder dieses Zeugnis oder wenn wir unterwegs sind, ja, auf das sollen sie hören. Also es geht nicht um Wunder, um Totenauferstehung, um irgendwelche krasse Zeugnisse, sondern glaubt wird in der Verkündigung, wenn wir verkündigen, das werden wir nächste Woche oder das nächste Mal sprechen, wenn ich dran bin. Der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Und das ist eine Wahrheit. Also bin ich dann manchmal richtig enttäuscht, wenn die Menschen sich echt nicht entscheiden. Und manchmal erleben wir da total krasse Sachen. Genau, jeder ist auf der Straße unterwegs von uns. Ich bin Straßenevangelist. Danke, dass du mich so besonders angekündigt hast, finde ich jetzt gar nicht. Ich bin halt, das ist das, was ich kann und was ich soll, ist ja meine Berufung. Und viele von euch sind es vielleicht auch, ihr müsst es noch entdecken, von einigen weiß ich es. Aber wir sind ja auch im Alltag unterwegs. Ja? Wir sind in der Schule, im Studium, an der Arbeitsstelle oder wo auch immer. Und wirklich, es wäre toll, wenn ihr unterwegs sein könnt, wenn ihr einfach Erfahrungen sammelt. Man kann ja eigentlich gar nichts falsch machen. auch gestern zum Beispiel, gerade wo wir am Marktplatz in diese Gruppe da rein sind, da sagte der Carina dann, ja, können wir wirklich in einen Kaffee einfach reingehen an den Tisch und die Leute anbabbeln, weil die waren ja im Gespräch. Und ich sage dann halt, ja, warum nicht? Die können ja sagen, wir sollen gehen, wir stören, und dann gehen wir, weil wir stören. Ja, also ich probiere das dann einfach. Und natürlich, das ist jetzt Straße, wenn ihr Schule, Betrieb, müsst ihr natürlich vorsichtig umgehen. Ich sag's mal schwäbisch, das darf ich ja hier. Wenn ihr es draußen verschissen habt, dann habt ihr es verschissen. Ihr wisst es ja, wenn ihr überzieht, dann horchen euch die Leute nicht mehr zu. Also auch da sehr vorsichtig sein. Aber einfach damit umgehen. Und ihr werdet merken, dass es verschiedene Lager gibt, auch hier. Hier ist es ja meistens so ein bisschen so religiös geprägt. Und gerade wie man dann auch das Gespräch dann führt. Und das Tollste ist natürlich, die, wo offen sind, du redest mit ihnen, das Evangelium kommt an, die entscheiden sich vielleicht sogar für Jesus, du bietest ihnen Jüngerschaft an, die gehen dann mit dir Jüngerschaften, das ist natürlich das Beste. Gell? Dann sind ja oft auch die Ablehner, die dagegen gleich mal hochhalten, gell? Das ist das andere. Und dann gibt es aber auch, und das ist hier ganz, ganz viel, diese Religiösen gibt es hier, ja, die sagen, was willst du denn, ich bin evangelisch, was willst du, ich bin katholisch. Und wenn ich dann ein bisschen nachhake, dann merkst du, sie haben es überhaupt gar nicht verstanden. Sie denken, und das weiß ich ja, dass es von manchen Pfarrern so verkündigt wird, dass wenn du in der Kirche bist, ist alles gut. Ja? Und das ist auf glatte Lüge, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Und die konfrontiere ich natürlich nicht jeden, ich gucke natürlich immer, ich habe in den 10 Jahren, wo ich jetzt unterwegs bin, habe ich, ich nenne es mal Feingefühl gelernt, ja, ich habe es wirklich. Und, aber manche, die konfrontiere ich knallhart, weil ich hinterfrage das grundsätzlich, die Leute, die dann sagen, ich bin evangelisch oder ich bin so und so, ja, oder ich komme aus einem gläubigen Elternhaus. Und da gibt es einen Vers und das frage ich die Leute manchmal, also wirklich nicht immer, das ist geradlinig, aber da gibt es ja den Vers, sagt Jesus, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ja, Leute, also die richtig geschafft hin und meinen, sie sind einfach gut angesehen und Jesus kennt sie dann nicht mal. Ja? Und dann erlaube ich mir die Frage, was macht denn dich so sicher, dass du nicht zu diesen Herr-Herr-Leute gehörst? Ja? Und dann gehen die Augen manchmal auf. Also das erlaube ich mir manchmal. Also wirklich ganz klar hinterfragen. Und ich denke manchmal, ich bin das den Leuten auch irgendwo auch schuldig. Mal so richtige Breitseite, oder? Wirklich nicht zu jedem, aber ich tue das dann schon auch. Gell? Und manche, die drehen dann ab, aber ich hoffe, dass der Heilige Geist einfach diesen Gedanken dann einfach am Leben erhält. Ja? Vielleicht hat der Mann ja von vorhin recht. Ja? In der Situation hat er sich vielleicht über meine Gradlinigkeit geärgert und sagt zu allem Nein und ich komme da gar nicht mehr durch. Aber lass die dann doch mal Tage später oder am Abend dann in sich gehen und dass er denkt, ja, vielleicht hat er ja doch recht gehabt. Ja? Und ich möchte noch ein Bild zeichnen. Ist geradlinig, was ich mache. Ja, aber das ist gut. Genau, ich habe, also Friedemann hat keinen Hammer und keinen Meißel gefunden, darum muss ich das mit dem Stift machen. Ansonsten hätte ich das wirklich in Stein gemeißelt. Ich möchte euch ein weiteres Bild zeigen. Gerade, ich habe ja die andere am Anfang gezeigt, wo wir entweder auf einer Serviette, auf dem Boden zeichnen. Also manchmal empfiehlt es sich, auch als Schatzsucher habe ich gelernt, Kreide dabei zu haben. Da hast du ja immer. Straße ist ja immer vorhanden, wo man dann auch zeichnen kann oder ein Blatt Papier und den Leuten anbieten, weil ihr wisst ja, wenn man einem nur was erklärt, hat es sein Wert, aber was erklären und dann noch zeichnen, also visualisieren, dann hat es gleich mehr Gehalt. Ja? Und das Schöne ist, dass man denen dann ja auch die Zeichnung mitgeben kann. Und ich habe jetzt ein kleiner Gedanke oder ein kleines Bild, wo man zum Beispiel klar mit jedermann zeichnen oder sprechen kann, aber vielleicht geht es eher so um die Esoteriker, die ja auch irgendwo gläubig sind, die auch irgendwo den Draht zu Gott haben, meinen sie, und denen dann auch aufzuzeigen, wenn sie sozusagen die geistliche Welt anzapfen, was kommt denn da eigentlich? Weil die haben ja oft auch Offenbarung. Ja, wir haben zum Beispiel gestern haben wir in diese Gassen haben wir einen Mann angesprochen, der war tätowiert ziemlich und ich hatte auf meiner Schatzkarte Totenkopf-Tattoo. Und da bin ich einfach zu ihm hin und habe gefragt, ob er ein Totenkopf-Tattoo auch hat. Hatte er aber nicht. Aber wir kamen ins Gespräch mit ihm. Und dann hat er sich vorgestellt, dass er ein Heiler ist, ein Hundeheiler. Und das haben wir dem sogar abgenommen, gell? Und Schamane, und der hat ja richtig Ahnung gehabt. Und das war ein ziemlich schwieriges Gespräch. Und zum Beispiel ist er auch so leicht aggressiv geworden irgendwann, weil wir halt auch begonnen haben zu hinterfragen. Also, er merkt diese, ja, ich bleibe mal bei dem Schamane, die gibt es auch hier in Calw. Ja? Und den Leuten müssen wir unbedingt sagen: Hey, wenn du die geistliche Welt anzapfst, dann muss dir erstmal klar sein, was du da anzapfst. Und er hat uns keine Gelegenheit gegeben, aber es wäre echt klasse gewesen. Ich möchte was zeichnen, und zwar leite ich das aus einer halt. Das war's, genau. Seit ich bin jetzt so fit in diese Sache. Ich werde jetzt was zeichnen, und viele werden mich fragen, wie leitest du das ab? Manchmal kann man das einfach nur sagen, es gibt drei Himmel. Ja, ich zeichne das mal. Es gibt drei Himmel. Ich mache das mal da oben, dass es jeder sieht. Den und den und den. Ja, okay. Und viele werden sagen, ah, wie kommst du da drauf? Das müssen eigentlich Leute sein, die Bibel dann auch ernst nehmen. Und der Vers, den ich hier jetzt einfach aufführe, und mit der Behauptung, es gibt drei Himmel, das ist 2. Korinther 12, ab 2, ich lese mal. Ich weiß von einem Menschen, da meint er sich selber, der Paulus, ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von einem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Also er spricht von drei Himmel, ja, von 1, 2, 3 Himmel. Und es gibt Dinge in der Bibel, die stehen nicht, die kann ich aber mit einer absoluten Sicherheit ableiten. Ja, kann ich sagen, so ist es, obwohl es gar nicht geschrieben steht. Ja. Zum Beispiel, wenn ich behaupten würde, jeder Mensch, der getauft wird, wird nass. Kann keiner was dagegen sagen, ist so, oder? Sogar wenn man jetzt Kindertaufe als Taufe akzeptieren würde, was ja nicht so ist, auch das der Mensch, der Kleine, wäre nass, wenn es aber aus ein paar Tropfen wären. Ja? Oder wenn ich zum Beispiel sagen würde, das ist Jonathan, mein erstgeborener Sohn. Wenn ich so eine Redewendung verwende, dann muss es auch einen Zweitgeborenen geben, ansonsten würde ich ja nur sagen, mein Sohn. Ja? Oder ich würde sagen, Jeremy zum Beispiel kommt heim und sagt, ich bin im Lauf Dritter geworden. Ja? Und der Bernd würde dann fragen, ja, gab es auch einen Ersten und einen Zweiten? Und dann würde Jeremy sagen, ja, was war eine dumme Frage, natürlich, sonst wäre ich ja nicht Dritter, oder? Ja? Versteht ihr, wenn Aussagen sind, die nicht stehen, ja, ich bin Dritter geworden, steht als Aussage, aber ich kann ganz klar sagen, es gibt dann auf jeden Fall einen Ersten und einen Zweiten. Und wenn es die beiden nicht gab, ist ja der Jeremy Erster geworden. Ja? Also, versteht ihr? Also es gibt Aussagen, man kann Aussagen einfach tun, und ohne dass es geschrieben steht. Und wenn Paulus sagt, er ist entrückt bis in den dritten Himmel, dann muss es einen ersten und einen zweiten geben, oder? Okay, sehr gut. Ihr passt auf. Der erste Himmel, das war interessant, weil mir da nichts einfiel, da war ich so im Gebet. Ich mache meine Predigtvorbereitung immer beim Joggen, Spazieren gehen, also mit Jesus bin ich viel unterwegs. Und da sage ich, Jesus, hast du mir nicht irgendwie einen Vers, wo ich den ersten Himmel irgendwie erklären könnte? Ja? Und da sage ich doch, das steht doch geschrieben, Genesis 1. Und da sage ich, was? Also das ist jetzt Heiliggeist pur, wäre ich selber nicht drauf gekommen. Das ist aus dem Schöpfungsbericht, 1. Mose, Genesis. Und Gott sprach, es wird eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bildet eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so, und Gott nannte die Ausdehnung Himmel, ja, und es wurde Abend, es wurde Morgen, der zweite Tag. Ja. Am ersten Tag war ja Licht, das Wasser war ja schon vorhanden und der Geist Gottes brütet darüber. Und Gott hat das Licht gemacht, am zweiten hat er den Himmel gemacht und am dritten Tag dann das Land. Und ihr wisst ja, und später hat ja dann Gott den Mensch dort reingesetzt. Ich mal einfach mal einen Mensch. Ihr könntet auch Mensch reinschreiben. Ja, als erster Himmel definiert. Und das nächste ist der zweite Himmel, den leiten wir uns jetzt auch mal her. Und zwar in Epheser 2 heißt es, und auch euch, die ihr tot wart durch die Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Ja? Also da muss es noch einen Bereich geben, wo der Fürst lebt, also die Finsternis, und das ist in der Luft. Ja? Und da gibt es eine interessante Passage im Daniel-Buch, Daniel 10, da heißt es nämlich, da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem, also da spricht ein Engel zu ihm, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen, um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs von Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Also, der Engel sagt ihm, als du gebetet hast und hast sozusagen deinen Amen gesprochen, bin ich sofort los. Ja? Und interessanterweise war er 21 Tage unterwegs, bis er dann bei Daniel aufschlägt. Ich finde das interessant. Also war er ja sozusagen hier im Himmel, da gehören ja die Engel hin. Und irgendwie hat er dann 21 Tage da durchgebraucht. Und das ist, denke ich, das, was wir gerade gelesen haben im Epheserbrief, mit diesen Geistern, die in der Luft herrschen. Ja, also hier gibt es irgendwie was. Ich glaube, das empfindet ihr auch manchmal. Ich höre manche Christen, ich bin jetzt nicht so ein Beter, muss ich zugeben, aber ich höre manche, die beten wie so durch. Vielleicht kennt es ja jemand, also die dann wirklich so wie so durchbeten, als wäre da ein Hindernis. Kennt ihr wahrscheinlich. Ja? So Redewendungen höre ich immer wieder. Kann das jetzt schwer nachvollziehen, weil ich das so nicht habe, aber ich nehme das eigentlich ernst. Und der dritte Himmel ist eigentlich der, wo Gott wohnt. Da, wo dann der Paulus war, wo er die unaussprechliche Laute und alles hörte. Ja? Also einfach mal als Definition, wie man das herleiten könnte. Und wenn du jetzt mit dem Mensch sprichst und der nimmt dir ab, es gibt drei Himmel, wir sind sozusagen unter dem ersten Himmel, also unter diesem Dach, was wir gerade gelesen haben. Hier sind sozusagen die Mächte der Finsternis und hier ist Gott. Und angenommen, das wäre jetzt ein Esoteriker, der sagt, ja, ich habe ja auch Offenbarung. Ja, ich bete, ich meditiere und ich kann mir einen Kanal schaffen, sozusagen aus meiner Begrenztheit raus in das Neue. Und ich habe jetzt hier Offenbarung, also ich gehe raus mit Meditation und dann kommen auch Dinge zu mir. Ja? Und wenn du das dann so zeichnest und hast ihm ganz klar gesagt, dass hier ja eigentlich nichts Gutes wohnt, dann hoffe ich, dass ihm klar wird, ja, er kriegt Offenbarung, weil der Teufel ist ja ein Lügner, ja? Er kriegt wahrscheinlich sogar ganz besondere Sachen, aber es ist komplett Lüge. Ja? Und wenn er das so sieht, kann das augenauftuend sein. Wir haben das nämlich gemacht. Wir haben war auch hier ein Kalf am Haus der Kirche vorne. Silvio war dabei, kennt er ja von Leonberg. Und da waren zwei junge, also waren Teenies um die 17 rum. Und er war auch einer, der sich so mit esoterischen Dingen befasst hat. Und der hat gesagt, ich habe Offenbarung, wenn ich meditiere. Und dann haben wir ihm das aufgezeichnet so. Oder dann merkst du, das ist nichts. Dann hat er gesagt, okay, dann öffne ich mich mal hierhin. Ja, einfach, du denkst, es ist was anderes. Also du meditierst, du öffnest dich und gehst wieder in diese Finsternis oder in diese Welt, wo du als Gott meinst. Ja? Und auch hier kommt natürlich eine Rückmeldung, weil der Teufel ist ja nicht blöd. Und er meint, oh, ich habe jetzt Offenbarung von Gott, weil das, ihr wisst ja, der Teufel wird ja in der Bibel als einmal als Engel des Lichts bezeichnet und einmal als brüllender Löwe, also hat beide Schattierungen. Und wenn er als brüllender Löwe sich offenbart, dann sehen wir es ja sofort, dann wird man ja sofort auf Abwehr gehen. Ja? Aber ich denke, hier offenbart er sich als Engel des Lichts, ja, so fein, säuselnd, mit Offenbarung und bestätigend. Und dann sind die Leute gesegnet, sage ich mal, aber total fehlgeleitet. Ja, und das erleben wir oft so in unserer religiösen Welt. Und wenn man den Leuten dann sagt, du musst es durchstoßen, du kriegst Offenbarung, aber Du musst dich für Jesus entscheiden, weil Jesus macht diesen Kanal auf und wenn du dann zu Jesus betest, antwortet Jesus natürlich. Und wenn du dich dann für ihn entscheidest, wiedergeboren bist, hast du einen Durchgang dadurch und hast dann die Offenbarung. Ist ein Bild, wo man auf dem Boden zeichnen kann, ja, oder auf einem Blatt Papier. Und so kann man den Menschen dann ein bisschen visuell auch zeigen, guck mal, du bist da echt auf einem schlechten Weg. Ja. Du hast Offenbarung, aber von einer falschen Seite. Ich möchte euch noch zwei Dinge mit jetzt am Schluss noch weitergeben, wo ich merke, was total Kraft hat. Ich bin 10 Jahre, jetzt im Dezember bin ich 10 Jahre auf der Straße. Ich bin so ziemlich jeden Samstag auf der Straße. Ich habe wahnsinnig viel Erfahrung, aber ich merke immer wieder, ich weiß ganz oft nicht weiter, obwohl ich viel Erfahrung habe. Das Tolle ist immer, wir sind ja immer Team und ich merke auch im Team, wir wissen ganz oft nicht weiter. Einfach, dann ist, man sagt das immer, mit einem Ohr höre ich auf den Mensch und mit dem anderen Ohr höre ich auf den Heiligen Geist, aber das ist in der Situation gar nicht so einfach, ja, weil dann oft da schwierige Gespräche sind, du würdest gerne so durchbrechen und also man muss da viel lernen. Und wenn ich nicht weiter weiß, und das ist jetzt ein Handwerkszeug, einfach das Einfache ist, dann erzähle ich den Leuten mein Lebenszeugnis. Ja? Das werde ich gleich demonstrieren. Und weil ich habe gemerkt, das Lebenszeugnis hat Kraft, weil die Situation, wo ich vorhin erklärt habe oder erzählt habe, diese Frau vor 2 Wochen am Marktplatz, diese Atheistin, diese junge Frau, ja, ich wusste eigentlich nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, oder wir waren dann schon per Du, weißt du, bei mir war das so. Und dann haue ich einfach mein Lebenszeugnis raus, obwohl die gar nicht danach gefragt hätten. Und ich mache es halt einfach, ja? Ob die das jetzt interessiert oder nicht. Weil ich weiß, es hat Kraft. Das geht nicht mal 2 Minuten, werde das gleich demonstrieren. Und ihr solltet euch da Gedanken machen. Und das Lebenszeugnis heißt, so war ich ohne Jesus und so bin ich jetzt mit Jesus. Ja? Und ihr glaubt gar nicht, da transportieren wir was. Und ich haue der sozusagen mein Lebenszeugnis raus und schon während ich rede, also meins geht normalerweise 1,57, ich bin richtig gut. Ich hoffe, das kann ich heute demonstrieren. Und sie hat mir zugehorcht. Ich habe die Augen ja gesehen, also ich fixiere die Leute mal ganz genau, weil man sieht ja in der Körpersprache dann auch viel. Und ich habe dann mein Lebenszeugnis erzählt und ich habe gemerkt, wie ihre Augen gespielt haben, wie wieder ein Funkeln war, wieder, also es war interessant. Ja? Und das war nämlich genau das, wo auch die Imke gesehen hat. Und auf das hin hat die dann auch die Frage gestellt, darf ich jetzt noch vielleicht ein Segensgebet über dir aussprechen? Also dieses Lebenszeugnis hat in der was bewirkt und da hast du gemerkt, da hat sich was verändert. Weil wo dann die Imke gebetet hat, da war das wieder so, da waren die Augen wieder total lebendig, die haben gespielt, weil die Imke wahrscheinlich auch das Gebet ihres Lebens rausgehauen hat, pur Heiliger Geist, ein paar Worte so in was bete ich denn? Und wenn man dann mal ein paar Worte macht, kommt der Heilige Geist, das kennt ihr wahrscheinlich, und dann hört man sich selber zu und sagt, boah, was für Worte, kennt ihr das? Okay, super, so muss es auch sein, ja, einfach ein paar Worte machen. Und ich starte jetzt mal meinen Timer, Stoppuhr. Erzähle ich euch kurz mein Lebenszeugnis. Ich hoffe, ihr seid nicht schockiert. Okay. Ganz ruhig. Nicht, dass ich länger brauche. Nee, ihr sollt euch wirklich mal auf den Zettel aufschreiben, was wäre denn mein Lebenszeugnis? Und wenn du aus einem gläubigen Elternhaus stammst und noch nie richtig schlecht warst, es gibt ja so manche so unter uns, ja, die kennen, ich habe eigentlich gar nichts zum Bekennen gehabt und so, das gibt es ja wirklich. Aber trotzdem mach dir Gedanken, was du sagen könntest, weil dein Lebenszeugnis hat Kraft, gell? Da mal auf den Zettel schreiben, was du denkst, was gut wäre, so war ich ohne Jesus, so bin ich mit Jesus. Und dann sagst du es einfach mal und lässt eine Uhr nebenher laufen und dann siehst du, oh, 3 Minuten. Das ist zu lang, weil die Leute hören oft 3 Minuten nicht zu. Manchmal kann dein Lebenszeugnis nach 5 oder 10 Minuten gehen. Das kommt dann immer aufs Gegenüber an, ja? Wenn du so im Gespräch bist. Also es ist nur ein Werkzeug. Es kann ja sein, es ist ganz anders, es ist ein sehr angenehmes Gespräch, eine angenehme Person auf der anderen Seite. Und dann kann dein Lebenszeugnis viel, viel länger gehen. Ja? Das sind jetzt nur ein paar so Gedanken. Und schreib auf und dann merkst, das hat jetzt 3 Minuten gedauert, was könnte ich denn weglassen oder kürzen oder anders sagen, sodass das wirklich kompakt dann auf 2 Minuten runtergeht. Probier das mal aus, als kleine Hausaufgabe. Ich werde dann das nächste Mal abfragen. Bernd? Jeremy? Nein, mache ich nicht. Okay. Ich war früher Musiker und war so ein Boogie-Woogie-Pianist und bin voll abgestürzt im Alkohol. Ich habe früher in so Bars gespielt und habe gemerkt, ich komme da nicht raus, also war richtig tief drin. Und ich hatte einen Großvater, meinen Opa, das war, ich bezeichne ihn wie so ein Wanderprediger, der war unterwegs und hat gepredigt, für mich eigentlich ein Vorbild. Aber zu der Zeit, wo ich in diesem Wander war, war er schon gestorben. Aber dieses positive Zeugnis habe ich irgendwie gehört und bewahrt, das war einfach so tief in mir. Und für mich war, Opa liest, er betet, er liest Bibel und hat ein positives Leben, das muss es sein. Also ich bin so ein 1 und 1 ist 2 Mensch, ja. Das muss dann sein. Dann habe ich damals eine Bibel interessanterweise geschenkt gekriegt und habe begonnen mit Bibellesen. Und da ich nicht wusste, was das genau ist, habe ich vorne links begonnen. Ja, das wundert euch jetzt, in 1. Mose 1,1, weil ein Buch fängt man vorne links an. Und ich habe wirklich die ganze Bibel als Ungläubiger durchgelesen. Und wo ich dann in Matthäus war, Matthäus tut ja immer so auf Jesaja zurückblicken, ja, wie Jesaja sagte. Und durch dieses Zurückblicken, weil ich das ja alles schon gelesen habe, hat die Bibel wie Beziehung zu mir aufgenommen. Da kam was ganz Lebendiges rüber. Und da habe ich gemerkt, hey, das ist kein Buch wie jedes andere. Das ist was Besonderes. Das nimmt Beziehung mit mir auf. Und während dem Lesen hatte ich natürlich viele Fragen. Und in dem Ort, wo ich früher gewohnt habe, gab es eine christliche Teestube. Und dann bin ich dorthin und die haben mir meine Fragen beantwortet. Und haben auch gesagt, du musst dich für Jesus entscheiden, was ich dann auch in der Zeit gemacht habe. Und so kam ich dann zum Glauben. 1,40. Jetzt kriege ich einen Applaus, oder? Normal brauche ich 1,57. Ja, vielleicht habe ich ja was weggelassen, ich weiß es nicht. Das ist vielleicht Aufregung, genau. Merkt ihr, ich meine, das ist jetzt ein Lebenszeugnis, ich kann da so ein bisschen was sagen, aber merkt ihr, ich habe auch ein paar so versteckte Wahrheiten eingebaut, ja, dass die Bibel Kraft hat, dass die Bibel Beziehung zu einem aufnehmen kann, ja, und so ein paar so Dinge, wo die denken, das kommt ja auch bei den Menschen an, dass sie merken, hey, das ist kein Buch wie alle anderen, das spricht, das macht was, das hat den Mann verändert. Vielleicht sollte ich das auch mal lesen. Merkt ihr, da kommt vielleicht ein Stück weit was raus. Und wenn ich nicht weiter weiß, und ich weiß ganz oft nicht weiter, ich sage dann auch zum Team, habe ich auch gestern gesagt, Sonja war gestern dabei, sage, wenn ihr mein Lebenszeugnis mich reden hört, dann müsst ihr irgendwie eingreifen, weil dann bin ich am Ende. Ja? Weil das Schöne ist, dass ich mache das dann oft so, ich sage denen mein Lebenszeugnis und dann kann ich ja noch fragen, was macht denn das mit ihnen? Ja? Und dann hoffe ich, dass der irgendwas sagt, weil wenn er nichts sagt, so, manche machen ja, ja. Und dann ist ja dieses, und dann ist es rum, ja, und dann, ja, ist echt schade, aber so bin ich, ja, und dann hoffe ich immer, dass das Team eingreift, was sie dann oft tun. Genau, also Lebenszeugnis in 2 Minuten, das hat Kraft, versuch das mal, tu das mal ausprobieren, und dann habe ich jetzt noch was am Schluss, und zwar das Thema Lebensübergabe. Also hier drinnen können wir das machen. Dieses Gebet nennen wir ja Übergabegebet. Ja, wir haben solche Karten, ich habe die mal abfotografiert. Sagt draußen nicht Übergabegebet, weil der Mensch meint dann, wenn er das betet, muss er sich übergeben. Ja, sondern Gebet der Weihe, Hinwendung zu Jesus, irgendwelche andere Worte. Man sollte auch draußen nicht von Sünde reden, das versteht auch keiner, sondern Zielverfehlung, irgendwie Fehler gemacht. Schuld auf sich laden, irgendwie andere Worte wählen, weil das hat oft da was ganz Negatives. Wir kennen nur noch die Verkehrssünderkartei. Kennt ihr die? Nein. Und das ist auch was, weil es kann ja sein, wir sind ja auch unterwegs und es kann ja mal so geführt werden, dass du wirklich, auch wenn das so nie groß in deinem Leben vorgekommen ist, dass du mit jemand redest und du fragst ihn, ja, wäre es für dich jetzt nicht dran, dich für Jesus zu entscheiden? Und dann sagt er ja. Es ist jetzt dran, ja, weil er schon vorbereitet ist. Und jetzt sagst du, oh, wie mache ich denn das? Was bete ich denn jetzt? Versteht ihr? Wir müssen vorbereitet sein. Darum war mir das auch wichtig, diese ja, ich nenne es mal Lehrpredigten zu machen. Wir müssen einfach vorbereitet sein. Und wenn du vorbereitet bist, weiß ich aus Erfahrung, setzt Gott dich dauernd ein. Und darum, wir haben diese Karten, haben wir sozusagen, also ich hätte es ein bisschen anders formuliert, das hat einer vom Team gemacht, aber es ist gut, gar keine Frage. Ich habe gelernt, anders ist falsch, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und das könnt ihr entweder auswendig lernen oder ich sage den Leuten sinngemäß, wir haben die Karten nur machen lassen, weil vielmals, wenn wir mit Menschen reden und sagen, wer ist dran für dich, für Jesus entscheiden, sagen die ja, aber hier kann ich das nicht und das geht jetzt gar nicht auf der Straße gleich zweimal nicht. Und dann sagen wir, dürfen wir dir die Karte geben, da steht das Gebet drauf und dann kannst du es entweder vom Sinn oder wörtlich oder wie auch immer machen und dann nehmen die Leute das mit. Darum haben wir die Karten. Und das setzt euch mal damit auseinander, was man eigentlich betet oder was ihr meint, das ist ja jetzt nur ein Vorschlag, ja, was ihr meint, was dran ist, aber letztendlich geht es nur darum, Jesus, ich bin seither ohne dich gegangen, das war falsch, das war total falsch und jetzt will ich mit dir gehen, komm in mein Leben, sei mein Herr, zeig mir, wie es geht, räum mein Leben auf, vergib meine Sünde oder wie auch immer. Ja, wir haben in Klammer das Wort Sünde mit reingemacht, so in die Richtung dann vom Sinn. Also befasst euch damit, dass ihr nicht überfordert seid in der Situation und ich glaube, die werden kommen. Wir leben in einer Zeit, wo das kommt, wo die Menschen merken, Jesus ist dann doch noch die einzige Hilfe. Leute, die spüren uns das ab, wenn wir dann sagen, ja, wie gehst denn du um mit dieser Zeit? Dann sage ich ja gleich, ich stecke ja im Gleichen. Ich gehe in den Baumarkt und will Rigipsplatten kaufen, es gibt keine. Ja? Ich weiß nicht, wer das von euch auch schon erlebt hat. Und das macht ja was mit dem. Aber ich habe einen ganz starken Jesus im Himmel, oder wie auch immer ihr das ausdrückt. Und ich bete. Und ich habe Kraft im Gebet. Und ich erlebe Gebetserhörung, Hilfe aus Gebet. Das kommt an. Ja, die Leute sind ja leer und hungrig, weil wir sind authentisch. Wenn wir wirklich uns für Jesus entschieden haben und Jesus lebt in uns, das spüren die Leute. Die merken das. In der ist wirklich dieser Jesus drin. Das merken die. Ja, werden wir das nächste Mal drüber sprechen, weil unsere Worte haben Gewalt. Und geht damit um. Ich habe hinten eine Kiste hingestellt, da sind ganz viele von diesen Karten drin. Diese Karten sind eigentlich kein Traktat, wo man einfach weitergibt. Ja, das ist dann falsch. Da müsst ihr euch irgendwas anders ausdenken. Aber ich hätte gern, dass ihr jeder ein paar, ihr könnt richtig viele mitnehmen. Also ich habe davon locker 10.000 Stück, weil wir vor einiger Zeit erst den drucken lassen. Ja, wir machen da immer richtig. Das ist Glaube. Okay. Und nehmt die mit ganz viel, sodass ihr vielleicht immer ein, zwei dann dabei habt und einen Vorrat daheim und dann seid ihr irgendwie auch gewappnet. Kleine Geschichte noch, wir waren in Pforzheim unterwegs vor einiger Zeit und da waren wir auch ein Dreierteam und da ist immer eine Naemi dabei, die ist so 16, 17. Und wir haben dann auch mit einer Frau gesprochen, die dann irgendwann bereit war, sich für Jesus zu entscheiden. Wir saßen auf so einem riesen Sandstein. Und dann war mir das einfach so, die Naemi sollte das Gebet, dieses Übergabegebet sprechen. Ja? Und dann habe ich ganz kurz so das Gespräch unterbrochen und habe gesagt, ja, Naemi, weil wo man dann gemerkt hat, sie wird sich für Jesus entscheiden, das war schon im Gespräch. Und dann gucke ich die Naemi an und sage, Naemi, würdest du dann dieses Gebet mit ihr sprechen? Und sie guckt mich ganz groß an und sagt, ja, mache ich. Gell? Und dann haben wir weitergesprochen und dann sehe ich, wie die so ganz verstohlen, holt sie die Karte raus, also die Naemi, und guckt und hat dann sich gar nicht mehr am Gespräch beteiligt und hat dann erstmal studiert. Ich fand das so weise, fand die so gut. Und da war sie vorbereitet und dann hat sie das Gebet des Lebens gesprochen. Also es ist gut, eine Karte dabei zu haben, wo man geschwind mal spiegeln kann. Also ihr könnt das als Spickzettel verwenden. Also sehr weise, hat mich richtig gefreut, hat sie auch fettes Lob bekommen für die. Für das Ja sagen und dann auch für das Studieren. Okay, wie gesagt, da steht eine kleine Kiste. Wenn ihr nachher aus Versehen das Opfergeld da reinschmeißt, ist auch gut, weil dann nehme ich das halt auch mit. War auch so ein Gedanke, wo ich das vorhin hingestellt habe, weil der Thomas gleich das auch noch sagen wird. Genau. Ich bin am Ende. Wie gesagt, nächstes Mal geht es dann um, was machen unsere Worte? Und ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen da weiterbringen und wirklich geht raus, macht den Mund auf, dann kann der Heilige Geist durch euch reden. Und ich würde jetzt gern noch kurz beten und dann ihr dann. Ja, Papa Gott, ich danke dir für das, dass du uns erwählt hast, draußen unterwegs zu sein. Und nicht nur mich, sondern uns alle, jeder auf seine Art. Und ich danke dir auch, dass du niemand überforderst, sondern wir sind so unterschiedliche Menschen. Wir sind so in unterschiedliche Lebenssituationen, sind ängstlich oder mutig. Aber ich weiß, dass du mit uns gehst und dass du uns nie überfordern wirst, dass du uns neu herausforderst, dass wir vorwärts kommen, dass wir auch lernen, aber du wirst uns nie überfordern. Und da danke ich dir. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass dass einfach die Erfahrung da ist, wie wir das jetzt auch schon erkannt haben, wenn wir beten und einfach beginnen und vielleicht rumdrucksen, weil wir gar nicht richtig wissen, was wir beten sollen, dann danke ich dir, Heiliger Geist, dass du dann eingreifst. Oder wenn wir mit Menschen reden und wollen irgendwas erklären und wissen gar nicht richtig, wie wir es erklären sollen, so bist du immer da, der erklärt, der lehrt, der erinnert, weil du der bist, der uns Jesus erklärt. Du bist der uns den Vater erklärt. Du bist der uns dich selber erklärt, der uns das Wort aufschließt, der uns selber aufschließt. Und da danke ich dir dafür. Du bist so die Herrlichkeit und die Kraft. Und gerade jetzt in diese Tage gedenken wir an die Ausgießung. Ich danke dir, Vater, für den Tag Pfingsten. Es ist auch dein Plan, deine Idee. Und ich danke dir, Jesus, dass du diese Welt verlassen hast, weil du ja gesagt hast, du musst gehen, damit der Heilige Geist wiederkommt. Und du hast ja gesagt, er wird von dir nehmen und uns geben. Und ich danke dir, Jesus, auch vor allem für dein Ja am Kreuz, dass du Ja zu uns gesagt hast. Und hast die ganze Schuldprobleme hast du einfach ein für alle Mal beendet. Das ist Schuld von gestern, von heute und von morgen, die ist am Kreuz, interessiert uns gar nicht mehr. Und du hast uns gerecht gesprochen. Dein Wort sagt, aus Christus, aber aus dem Vater ist es, dass wir in Christus sind. Und da danke ich dir dafür. Und ich danke dir, Vater, wirklich für diesen genialen Plan, Jesus. Und Jesus, ich danke dir für dein Gehen hier, für deine Geduld mit deinen Jüngern, für das, dass du die Erlösung aufgerichtet hast, dass du dann diese Welt verlassen hast, sodass der Heilige Geist jetzt da ist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du der Parakletos bist, dass du der Wind, die Herrlichkeit bist in uns und dass wir, wenn wir reden, wenn wir Hände auflegen, dass wir dich in Existenz bringen, in Zeichen, in Wunder, in Machttaten und wie es heißt, in Ausgießung von Heiligem Geist. Ich danke dir, dass du uns die Erfahrung auch gegeben hast oder gibst, dass wir dich ja regelrecht in einem großen Maß empfangen können, dass das Sprachengebet, dass wir Geistestaufe nennen, dass das auch da ist und dass es immer wieder neue Füllungen gibt, dass wir kommen können und sagen, Heiliger Geist, offenbar dich noch mehr, nimm noch mehr Platz und noch mehr Raum ein. Und, so, dass, und das ist ein Gebet, das gefällt dir und du kommst und du nimmst Raum ein und du verherrlichst dich in uns und wir werden verändert und wir werden überfließend und dieses Überfließende fließt dann in unser Umfeld, wo es gerade nicht so gut aussieht. Und ich danke dir, dass wir deine Zeugen sein dürfen, wie du gesagt hast in Apostelgeschichte am Anfang, dass wir dich empfangen und dass wir dann deine Zeugen sein werden und wir sind deine Zeugen. Einfach schon durch unser Leben, aber auch durch unser Reden. Und ich danke dir, es ist alles dein Werk. Und darum danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Amen.